Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist. Auf der anderen Seite des Mikrofons habe ich Christos von Suncrow. Er ist unter anderem zuständig für den Markt in der Dachregion im Bereich Ladeinfrastruktur. Wir haben uns unterhalten über das Programm, was man aktuell dort schon anbietet, was künftig noch ins Portfolio mit aufgenommen wird, welche Rolle Batteriespeicher im Zusammenspiel mit HPC-Lademöglichkeiten spielen, als auch bidirektionales Laden im DC-Bereich. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Christos. Viel Spaß damit. Christos, vielen Dank, dass du heute Zeit nimmst, dass wir wenig mehr über Suncrow erfahren können. Bevor wir allerdings dahinter die Kulissen steigen und mehr erfahren, stell dich auch gerne selbst mal unseren ZuhörerInnen vor, damit die eben auch wissen, wer hier auf der anderen Seite das Mikrofon sitzt.
Vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Ich bin Christos Segis, Regional Manager Recharging DACH Nordics und Südosteuropa. Ich wohne in München, wo die Suncrow auch Hauptsitz in der Europa ist.
Und die Suncrow ist was? Was können wir uns darunter vorstellen für diejenigen, die noch nichts davon gehört haben, falls es denn ja jemand gibt?
Suncrow also ist Marktleader, Hersteller von PV-Wechselrichter, Speicher und auch Ladestationen. Und der Hauptvorteil, würde ich sagen, das ist also die sogenannte Turnkey Solutions. Wir bieten alles aus einer Hand. Die Firma kommt ursprünglich aus China, aus Hefei China, wurde 1997 in Hefei gegründet und wir haben Präsenz in Europa seit 2011.
Und so wie du eben ausgeführt hast, habt ihr die Präsenz vor allem hier in Europa über das Thema Energiewende, PV, wie du es ausgeführt hast. Das ist so der Schwerpunkt, mit dem ihr hier in Europa gestartet seid, wenn ich es richtig verstehe.
Ganz genau. Also seit 2011 haben wir mit PV-Wechselrichtern und Speichern angefangen und seit 2022 mit Ladestationen. Und aktuell gibt es viele Projekte und wir sind auch unterwegs mit kombinierten Lösungen, was die PV-Wechselrichter, Speicher und Ladestationen angeht.
Wo kam die Entscheidung her, dann eben auch in Ladeinfrastruktur zu gehen? Ist die auch aus China, aus eurem Heimatland gefällt worden und ihr bringt das jetzt nach Europa rüber? Oder wie hat sich das entwickelt?
Beide Gründe. Also Suncrow kommt ursprünglich von Leistungsmodulen. Wir sind auch Hersteller von Leistungsmodulen und PV-Wechselrichter. Und dadurch, dass wir schon Erfahrung mit Leistungskomponenten haben, also wir wollten auf jeden Fall auch die Ladestationen mit aufnehmen. Und der Trend auch in Europa ist auch klar Richtung Elektromobilität. Und Suncrow wird nicht diesen Zug verpassen, sozusagen.
Ihr setzt aber auch auf Ladeinfrastruktur in eurem Heimatland. Das ist nicht nur ein Thema für Europa, sondern wird eben auch in China schon entwickelt, vorangetrieben dort.
Absolut. Und in China, wir haben schon seit 2017 mit Ladestationen angefangen, sogar auch große Ladestationen, 400 plus Kilowatt. In Europa hatten wir vor 3 Jahren mit einer AC-Ladestation, also die sogenannte AC-Wallbox, angefangen. Und aktuell haben wir im Portfolio sogar auch DC-Ladestationen von 30 Kilowatt, eine DC-Wallbox, bis zu 480 Kilowatt, beziehungsweise 640 Kilowatt auch bald. Und auf der Roadmap steht es auch der Plan für Megawatt-Charger, das wir schon angekündigt haben.
Wenn wir einen Blick auf euer Produktportfolio werfen, du hast es eben schon gesagt, ihr seid im AC-Bereich hier in Europa gestartet. DC auch im niedrigen Bereich, 30 Kilowatt, da werden wir später bestimmt auch nochmal drauf kommen. Und bis zu Megawatt-Charging sozusagen. Der Schwerpunkt macht aber aktuell der Bereich um die 400 Kilowatt aus oder wo sitzt ihr euren Schwerpunkt hier eben speziell für Europa?
Es hängt von bestimmten regulatorischen Punkten, wie zum Beispiel in Deutschland. Es ist uns bekannt oder bewusst, dass Deutschlandnetz, da gibt es bestimmte Anforderungen, was die Produkte angeht. Und das ist nämlich also Richtung 400 plus Kilowatt. Und seit 2027, im sogenannten TEN-T-Netzwerk, brauchen wir sogar 600 Kilowatt Ladestationen. Deswegen folgen wir aktuell auch diesen Markttrend und wir fokussieren auf die ultraschnellen Ladestationen und auch dementsprechend auch Megawatt-Charging in den kommenden Monaten.
Ist das ein Thema, was von euch nur intern entwickelt wird, dann dementsprechend anhand der Regularien, die den Rahmen vorgeben, so wie du es eben gesagt hast? Oder geht ihr da auch mit euren Kunden dran und baut dementsprechend Ladeinfrastruktur auf und aus?
Der erste Punkt kommt immer so von Förderungen in Europa und auch Entscheidungen der EU, also nämlich auch A4. Wir verfolgen auch die Punkte von A4 und wir kriegen auch das erste Feedback auch von den Ladestationsbetreibern. Und das ist ganz klar das Signal, dass der Markttrend Richtung ultraschnelle Ladestationen geht. Und dementsprechend, also wir als Hersteller, wir folgen auch den Markttrend, vor allem in der Dachregion.
Als Hersteller seid ihr proaktiv, also werden die Produkte in China gefertigt für Europa oder fertigt ihr aktuell auch schon in Europa?
Die Produktentwicklung erfolgt in China, allerdings mit Feedback aus der Europa. Wir geben Feedback, was die Regulatoren angeht und Markttrend, also vor allem also in den Fokusmärkte wie Dachregion Nordics zum Beispiel. Und dementsprechend setzen wir auch diese Punkte um. Allerdings muss ich auch erwähnen, dass wir als Sungrow EV Charging haben wir auch den Fokus auf Software. Das ist quasi auch das Herz der Ladestation. Software und auch Anpassungen, also gemäß verschiedenen Fahrzeugen. Deswegen haben wir ein Lab in Amsterdam, in Holland, und wir machen die sogenannte OCPP, Open Charge Point Protocol Implementierung in Amsterdam, in unserem Lab. Wir haben mindestens also aktuell 40 Ingenieure, die sich um das Thema OCPP kümmern, plus EMS-Integrationen, EMS, TTS 4 Energiemanagementsystem. Und die Kollegen reagieren auch als Level 2 und Level 3 Support für unsere europäischen Kunden.
Das heißt aber, du hast jetzt eben gesagt, Entwicklung in China plus eben Anpassung in Amsterdam für Europa dann sozusagen über die Software getrieben, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber die Fertigung der fertigen Ladestation sozusagen, die kommt aus China nach Europa.
Aus Hefei China in die Europa, genau.
Das Thema Software auch nochmal, was du auch als Differenzierungsfaktor eben so hervorgehoben hast mit Open Source sozusagen, wo drauf sitzt. Also wie differenziert ihr euch durch die Software? Was macht eure Software anders als die von einem Marktbegleiter?
Ich muss auch erwähnen, also es gibt zwei, oder der Begriff ist Firmware, also was die Ladestation an sich angeht. Die Firmware also spielt eine große Rolle für die meisten Fahrzeuge. Also wenn die Firmware die Leistungsmodule kontrolliert, die TCU, CCU der Ladestation, dann haben wir ein robustes Produkt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist die Software. Implementierung bezüglich OCPP-Standards. In diesem Fall spielt auch eine große Rolle, weil auf dem Markt verschiedene Fahrzeuge gibt mit bestimmten also Parametern. Das heißt, das Team hat ein Database mit bestimmten Autos, die wir auch regelmäßig in unserem Lab testen, aber auch in verschiedenen Locations in Europa. Und dementsprechend kriegen wir Input, was wir auch anpassen müssen. Deswegen reagieren wir von beiden Seiten, also was die Firmware der Ladestation angeht und auch die Software gemäß OCPP-Standards. Ich muss auch hervorheben, dass wir auch nochmal den Markttrend folgen und bald, in den kommenden 2 bis 3 Monaten, werden wir auch die neuen OCPP 2.0.1 Standards umsetzen, das quasi auch eine verschlüsselte Kommunikation auch sichert zwischen dem Fahrzeug und der Ladestation.
Wo ist jetzt genau der Differenzierungsfaktor zur Software, wenn wir auf andere Ladestationenhersteller blicken, die in eurem Bereich unterwegs sind?
Das ist auch die Effizienz und wir beobachten auch proaktiv, wenn es etwas also in der zum Beispiel CCU oder TCU-Platine passiert. Wir machen auch Datenanalyse und wir wissen genau, was wir sofort anpassen müssen, um nochmal also die Station funktionsfähig zu sein. Also das heißt, Teil des Teams reagiert immer proaktiv, um sicherzustellen, dass die Station einwandfrei funktioniert und auch die höhere Effizienz erreicht. Weil das Thema Effizienz ist oft, haben wir auch bemerkt, ein Thema also auf dem Papier. Aber von unserer Seite, wir wollen auch auf jeden Fall sicher sein, dass was auf unserem Datenplatz steht, nämlich auch die Ladestation auch folgt. Die Effizienz zum Beispiel 97, was wir auch auf dem Datenplan erwähnen, stimmt auf jeden Fall unter bestimmten Umständen, auch im Fall eines Ladesvorgangs und nicht nur auf dem Datenblatt.
Und Effizienz bezieht sich jetzt in dem Zusammenhang auf die Uptime der Ladestation, was ja das Entscheidende für eure Kunden ist dann.
Effizienz in diesem Fall ist quasi also die Umwandlung von AC auf DC in den Leistungsmodulen und dementsprechend, was der Stecker nämlich CCS2 rausgibt an das Fahrzeug.
Und wie schaut das im Hinblick auf Uptime aus sozusagen? Weil im Endeffekt eine Ladestation kann ja für euren Kunden nur Geld verdienen, wenn sie eben am Netz ist und funktioniert. Seid ihr da auch mit der Software aktiv und unterstützt?
Sehr gute Frage. Also das ist auch der Grund, dass wir verschiedene Projekte in Europa gewonnen haben. Also es ist auch sehr, sehr bekannt, Wir haben auch ein großes Projekt in Österreich mit unserem Partner VN gewonnen. Und Grund dafür war auch die Uptime der Ladestation. Also wir waren auch von Anfang an dran, dass wir auch die Uptime gemäß der Ausreibung, Vorgaben, also gewährleistet haben. Und das ist wieder, weil wir Teil des Teams haben, das auch proaktiv reagiert, checkt auch, welche Fahrzeuge geladen, in welche genau Zeitfenster, um sicher zu sein, dass wir auch die Uptime gewährleisten.
Das leuchtet schon mal ein. Jetzt habt ihr noch einen Differenzierungsfaktor, den ich im Vorfeld ja auch erfahren habe. Im Vergleich zu euren Marktbegleitern setzt ihr nicht nur auf die reine HPC-Ladestation an sich mit entsprechender Ladeleistung, sondern ihr kombiniert das auch direkt mit Batteriespeicher. Kannst du das noch ein Stück weit für uns ausführen?
Absolut. Das ist also ein von unseren USPs, dass wir alles aus einer Hand anbieten, PV, ESS plus EV Charging. Oft kommt das Thema ESS plus EV Charging für zwei Gründe. Also Grund Nummer eins ist der Netzausbau. Es dauert lang, das ist auch bekannt in Deutschland, wenn wir einen Netzausbau brauchen, also sogar Trafo für die Genehmigung, also mindestens ein Jahr oder sogar zwei Jahre, je nach Location. Und zweitens, was das Thema CapEx und Rendite angeht. Wir auch in unserem Team machen technoökonomische Analyse und wir geben auch dem Kunden Bescheid, was kann er auch für Geld sparen und mehr Geld auch verdienen während nicht nur der Gewährleistungsphase, aber auch nach der Gewährleistung der Produkte. Das ist auch noch ein USP des Teams. Deswegen haben wir auch noch weitere Projekte geschafft, in Kombination auch mit Speichern. Speichern, also in diesem Fall, spreche ich von unseren CNI-Produkten, aber auch nachträglich werden wir auch die Utility Scales, also der sogenannte Power Titan von Sungrow App, mit integrieren. Aber aktuell die meisten Projekte sind CNI, ESS plus Ladestationen.
Und dann sind wir, du hast das Thema Netzausbau eben auch schon erwähnt. Wir wissen alle, welche Ladestation aufbauen will, habe ich entsprechende Herausforderungen, allein schon die Freigabe sozusagen zu bekommen, um die zu errichten. Mhm. Und das umgeht ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dadurch, dass ihr eben Batteriespeicher mit anbietet, wo ihr dann schon mal auch mit einem kleineren Stromanschluss Leistung zur Verfügung stellen könnt beim Laden.
Ganz genau, also ich kann die auch erwähnen, also ein relativ kleines Projekt, wo der Kunde 50 kWh vom Netz kriegt. Und er hat einen 180er von uns bekommen, Charger. In diesem Fall kriegt den Rest vom Speicher. Der Speicher ist 110 Kilowatt. Und in den meisten Fällen, also kriegt die volle Leistung, das Fahrzeug kriegt die volle Leistung. Oft kommt das Thema auch dynamische Tarife. Tarife, das ist auch bekannt in Deutschland, vor allem ab dem 1. Januar 2025 für die für die Firmen, die schon mehr als 100.000 Kunden haben, die brauchen auf jeden Fall Tarife, was den Strompreis auch angeht. In diesem Fall kann man auch auf jeden Fall die Energie speichern und dementsprechend auch einspeisen oder für die Ladung auch nutzen des Fahrzeugs.
Und das wirkt sich ja auch auf die CapEx aus, die du eben erwähnt hattest, weil du eben nicht nur durch den Verkauf von Energie dann Geld verdienen kannst, sondern eben auch durch den Handel am Stromer.
Absolut, absolut. Deswegen sind wir in Kombination mit verschiedenen Partnern, die sich um das Thema so Energy Trading kümmern.
Euer Part ist dann die Bereitstellung der Hardware sozusagen, damit das von der Hardware-Seite möglich ist. Den Software-Part für den Stromhandel übernimmt dann aber ein anderer Partner eurerseits.
Ganz genau. In diesem Fall kooperieren wir mit bestimmten Partnern, also in der Dachregion oder in Deutschland, die sogar auch vor dem Mieter, vor dem Zähler auch den Energy Trading machen.
Wie siehst du die Entwicklung an sich da generell im Markt? Wird das dann eher angenommen, so eine Lösung, ich sag mal mit dem Batteriespeicher und wo man ja auch noch einen schnellen Return on Invest bekommen kann, rein theoretisch, wenn ich eben aktiv mit dem Strom handle? Wird das eher vom Markt von euren Kunden jetzt angenommen als die klassische HPC-Lösung ohne Speicher?
In diesem Fall, also mit Speicher, wird auf jeden Fall den CapEx, also CapEx wird höher sein, aber die Rendite ist auch nämlich, also nach zwei oder drei Jahren, das ist der Durchschnitt im Markt, wird der Kunde so eine Rendite haben. Deswegen also, unsere Analyse ist ganz deutlich, auch wenn in einer bestimmten Location vier oder fünf Ladevorgänge gibt, macht auf jeden Fall mehr Sinn, dass der XY-Kunde auch einen Speicher dabei hat. Das ist Punkt eins. Und zweitens, ich würde auch das Thema auch Bidirektionalität entfernen. Also das hat nicht mit dem Speicher zu tun, sondern auch mit den Ladestationen. Es ist auch klar, seit dem 13. November auch, dass der Bundestag hat auch die Bidirektionalität also verabschiedet, also für auch Fahrzeuge als stationäre Batterien. Das ist ein Boost im Markt aktuell auch für Sungrow, dass wir auch in die Richtung, den Markttrend in der und Richtung folgen. Und aktuell auch in der Pipeline sind wir in der Entwicklungsphase von Bidirektionalität kleinere DC-Ladestationen. Plus im Bereich Megawatt-Charging werden wir auch Leistungsmodule verwenden, die auch Bidirektionalität unterstützen. Das heißt, wir decken beide quasi Use Cases ab. Die kleinere, also für die Einspeisung des Fahrzeugs, aber auch Leistungsmodule für unsere großen Ladestationen, Megawatt-Charger, für Bidirektionalität und auch Blindleistung-Anpassung. Das ist auch sehr, sehr wichtig in Deutschland.
Wenn wir das jetzt ein Stück weit auseinandernehmen, weil waren ja jetzt viele Themen, die du reingebracht hast. Wir haben das im kleinen DC-Bereich, wo du gesagt hast, bewegen wir uns dann bei den 30 kW Wallboxen sozusagen, wo das bidirektionale...
Aktuell muss ich sagen, also es gibt einige DC bidirektionale Wallboxen, 11 Kilowatt oder 22 kW im Markt. Der Markt ist noch nicht so definiert, also was die Bidirektionalität angeht, weil es gibt auch AC und DC, also oder Hersteller, die AC bevorzugen, andere DC. Das ist nämlich aktuell 30%, 70%. Wir werden DC folgen. Ich sehe aktuell mehr in die Richtung 22 kW, eine DC Wallbox 22 kW.
Warum?
Weil Punkt 1, also Bidirektionalität ist noch nicht reif als Thema und auch die Einspeisung, weil die meisten werden also eine DC Wallbox zu Hause haben und deswegen also kann auf jeden Fall die Absicherung sogar zu Hause nicht mehr Leistung handeln.
Okay, aber die Entscheidung für DC ist aus welchem Grund gefallen gegenüber AC?
Es ist auf dem Grund, dass die meisten Hersteller, OEMs, in die Richtung gehen und zwei oder drei unserer Partner, die wir schon kooperieren, auch DC-Bidirektionalität unterstützen werden. Noch nicht, aber das kommt auch nächstes Jahr.
Das heißt, ihr führt dann auch im kommenden Jahr eure DC-Ladebox ein? Oder wann können wir damit rechnen?
Wir bleiben auch dran, also ich kann nicht das genaue Datum nennen, also aktuell sind wir in der Entwicklungsphase, wir folgen auch dem Markttrend und ich gehe davon aus, dass wir zumindest also im ersten halben Jahr einen konkreten also, Überblick also auf den Markt haben, dann werden wir das auch dementsprechend umsetzen. Aber davor, bevor wir die kleine DC bidirektionale Wallbox auf den Markt bringen, haben wir schon Megawatt-Charger, also nämlich im ersten halben Jahr. Und der Megawatt-Charger hat auch drinnen Leistungsmodule, die auch den Leistungsfaktor anpassen können, dementsprechend auch die Blindleistung.
Und Megawatt-Charging wird aus eurer Sicht auch benötigt, weil da hat man ja, wenn man mit euren Marktbegleitern spricht, auch unterschiedliche Stellungnahmen dazu. Es gibt manche, die sagen, okay, Megawatt-Charging wird kommen. Andere sagen, die aktuellen HPC-Lösungen reichen auch schon aus, die wir haben, in Bezug auf, ich sag mal, Standzeiten, die man ja auch bei einem LKW dann schlussendlich hat. Was für einen Standpunkt vertretet ihr hier?
Ganz, ganz sehr, sehr, sehr guter Punkt. Also aktuell Stand heute, ich bin auch der Meinung, dass HPC, also CC2, ist 99% ausreichend, weil die meisten LKWs, also nur CC2 unterstützen, auch sogar der AMC ist teilweise nicht aktiviert worden. Allerdings gemäß A4 und A5 plus die Zuweisung also des Budgets an verschiedenen also CPOs ist deutlich aus von Herstellerseite, dass wir auch diesen Trend folgen werden, nämlich Megawatt. Aber die Frage ist, wann? Also meiner Meinung nach kommt ab 27. Nächstes Jahr ist quasi eine Übergangsphase, aber ab 27 werden wir mehr und mehr Anfrage kriegen.
Das heißt, ab 27 sehen wir die Megawatt-Charger auch aus eurem Haus an der Straße stehen sozusagen.
Häufiger, genau. Als Hersteller Sungrow, wir werden auf jeden Fall auch nächstes Jahr Pilotprojekte treiben und auch Projekte mit bestimmten Kunden. Aber ab 27 bin ich ziemlich sicher, dass wir mehrere Projekte kriegen, weil der Markt reif oder reifer wird.
Und wird für euch dann der Part mit Megawatt-Charging relevanter, wie sagen wir, in Umsatzgröße, Absatzgröße, als der HPC-Bereich? Also wie wird sich das verschieben bei euch von der Planung, von den Strategien, die ihr da verfolgt?
Wir verfolgen auch die Strategie, dass wir beide Produkte weiterentwickeln. Allerdings, also der Markt braucht Zeit also für Megawatt-Charging. Das ist deutlich. Deswegen auch 2027 bin ich sicher, dass der Umsatz mehr von HPC generiert, also CC2, als von MCS, von Megawatt Charging. Also Megawatt Charging braucht mehr Zeit, um das Umsatzniveau von High-Power-Charger zu erreichen.
Jetzt haben wir ja noch ein Thema, was ja auch immer so ein bisschen schwierig ist. Wir sehen es bei den OEMs, also Fahrzeugherstellern. Chinesische Marken kommen nach Europa, setzen sich hier dann noch nicht so ganz fest. Habt ihr den Vorteil als chinesischer Lieferant von Ladeinfrastruktur oder chinesischer Hersteller von Ladeinfrastruktur, dass ihr eben schon seit 2011 hier am Markt unterwegs seid und euch einen Namen gemacht habt, damit das Vertrauen eurer Kunden auch dort vorhanden ist? Oder habt ihr auch Schwierigkeiten gegen beispielsweise ein ABB oder ein Alpitronic dann auch euch am Markt durchzusetzen, weil die Marke Suncrow in dem Bereich vielleicht noch nicht so gut besetzt ist?
Tatsächlich, also als wir angefangen haben, gab es ein bisschen auch Schwierigkeiten, weil der Markt damals war vor allem dominiert, also im Bereich DC, Ladestationen von europäischen Herstellern. Das ist auch klar, das sieht man auch von Marktanteil. Allerdings, Suncrow kriegt mehr Marktanteil in bestimmten Regionen, also in der DAF-Region auf jeden Fall. Weil wir erfahrene Kollegen haben, die Produkte unterstützen auch die regulatorische, also wir kriegen auch regulatorische Unterstützung also von bestimmten Projekten und wir entsprechen auch den Marktvoraussetzungen, die Marktvoraussetzungen. Das heißt, in Deutschland braucht man Eichrecht. Wir waren ein von den ersten Herstellern, der wir auch Eichrecht haben. Also ohne Eichrecht kann man keine Ladestation in Deutschland verkaufen, das ist deutlich. Plus, wir haben also die Anerkennung auch von Eichrecht in Österreich bekommen. Das war der Grund, dass wir auch die große Ausschreibung von FVN gewonnen haben. Das heißt, klar, immer noch sieht man verschiedene europäische Hersteller, aber wir als Suncrow, wir geben auch Wert an unsere Kunden, was das Service angeht, Qualität der Produkte und auch Zertifizierung. Eichrecht zum Beispiel habe ich erwähnt. Cybersecurity ist auch ein wichtiges Thema. Unser Server ist in Frankfurt. Alle Daten bleiben in der Europa und das stellen wir sicher, weil wir schon rezertifiziert sind und wir haben auch von EcoVadis das CyberVadis-Zertifikat erhalten.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Dann hinter die Kulissen von Suncrow sozusagen. Vielen Dank, Christos, für deine Zeit.
Vielen Dank für deine Zeit.
Spannende Einblicke, die uns Christos hier hinter die Kulissen von Suncrow gegeben hat. Die Pläne, die man aktuell für Europa hat, als auch in den kommenden Jahren. Ich denke, du konntest einiges mitnehmen aus dem aktuellen Gespräch mit ihm. Freue mich, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt und oder deine Kommentare auf Spotify, damit wir da natürlich auch auf deine Fragen eingehen können, was dich denn beschäftigt aus dem Gebiet. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.